Egal ob Blitz, ob Donner, Schwarz-Gelb scheint für uns die Sonne.
Servus zur Folge Nummer 4, Schwarz und Gelb, der offizielle Podcast der Tölzer Löwen. Das Wichtigste vorab, der Dauerkartenverkauf hat begonnen. Alles dazu findet ihr in den sozialen Medien oder in den Shownotes von dem Podcast. Ja, der Frühbucherrabatt geht noch bis zum 3.5. und aktuell haben wir circa 100 Dauerkarten verkauft, was auf jeden Fall ein guter Wert für uns ist, nachdem wir das erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben haben. Barometer wurde angefragt, setzen wir auf jeden Fall um. Also es wird wieder auf der Homepage ein Barometer geben, wo man dann einfach sieht, wie viel verkauft worden ist. Dann ein kleiner Rückblick, wie immer, zu den dreitägigen Seminar. Heute ein bisschen zur Technik und im VIP-Raum. VIP-Raum ist so der größte Punkt davon. Erstmal, wo ist der? Wenn man ins Stadion reingeht, vor dem Gitter geht er dann eine Treppe nach oben. Links davon ist er dann die Wirtschaft und gerade durch ist der VIP-Raum. Und dort sollte die Pressekonferenz stattfinden. Warum erzähle ich euch das? Ja, weil wenn ihr die Black Card habt, könnt ihr die Pressekonferenz natürlich da noch anschauen. Und die Pressekonferenz soll ein Event werden. Ich meine, mit Axel Kamera, man hat es ja auch schon im letzten Podcast gehört, er ist einfach ein Unterhalter und er lebt dafür. Und ja, das wollen wir groß aufziehen. Natürlich auch ja, für die Presseleute natürlich auch oder mitunter für euch. Und da schauen wir natürlich, dass wir uns da bestmöglich ausstatten. Geplant ist, dass wir eine Pressewand im Hintergrund machen, wie man es natürlich auch kennt, von anderen Standorten vorne das Pult. Besitzen wir zwar schon, müssen wir aber neu bekleben. Das alte Pult hat natürlich noch den Hauptsponsor von damals drauf. Das müssen wir also neu bekleben. Ja, dazu gibt es zwei neue Mikrofone, also ein Funkmikrofon haben wir ja schon, das benutze ich ja eh schon immer für die Pressekonferenz, zwei weitere werden dann noch gekauft, hat den Hintergrund, ja, weil wir besitzen ja aktuell Schwadenhalsmikrofone, so nennt sich das, und ja, die sind halt kabelgebunden und wir wollen, oder ich will von den Kabeln einfach weg, dass wir das so clean wie möglich halten, dass alles mit Funk ist, und dazu gehört dann natürlich auch noch eine Funkkamera. Positives daran ist, man schlägt zwar mit einer Klappe zwei Fliegen oder wie lautet das Sprichwort, denn die können wir dann auch noch für mobile Interviews benutzen, was ja auch schon öfters gefragt wurde. Denn dafür bräuchten wir dann nur noch ein In-Ear-System. Ist natürlich logisch, wenn ich zum Beispiel kommentiere oder Regie mache, ich mache entweder oder, kann dann natürlich nicht runterrennen während der Live-Übertragung und dann, ja, sage ich mal, einen Spieler vollquatschen. Geht nicht. Also bräuchten wir sowas wie Füssen. Daran habe ich mich jetzt ein bisschen orientiert. Die stellen nämlich eine Kamera auf, der Spieler fährt dann dahin und er kriegt Kopfhörer auf, sowie Mikrofon und dann redet man oben von der Loge. In unserem Fall. Und das ist geplant. In der Umsetzung bin ich da schon final. Da fehlen natürlich noch ein paar Vorschläge. Und dann wird das Ganze dann auch umgesetzt. Zudem ist es ja so, dass aktuell mit Sprayed und Sport Deutschland haben es ja einige mitbekommen, dass die DL2 jetzt unter Sport Deutschland ist und die streamen in 1080p 60. Aktuell streamen wir in 27p 60, also HD zu Full HD. Sprayed möchte sich daran aber jetzt auch anpassen, natürlich Konkurrenz, und die haben ja immer noch die Rechte für die dritte Liga. Das heißt, wir werden da sehr wahrscheinlich nachziehen und dementsprechend auch neue Kameras uns besorgen, zwei Stück an der Zahl, weil unsere jetzigen Kameras, die können das gar nicht hergeben, also ist ein guter Vorwand, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man da auf jeden Fall dann auch nochmal aufstockt, und es ist ja auf jeden Fall auch sinnig. Zudem hätte ich ganz gerne den Cable Guy wieder. Also die Verdrahtung von einem Spieler, allen voran natürlich, damals erinnert man sich noch dran mit Lubor Dybelka, wo natürlich die besten Highlights einfach daraus geschnitten wurden und es sehr gut bei den Fans und auch bei den Sponsoren ankam. Da sind wir aktuell noch auf der Suche nach einem Sponsor, der uns das Ganze finanziert. Aber soweit die Theorie, zumindest zur Technik, einen Sponsor hier für den Podcast suchen wir natürlich auch noch. Also falls jemand Interesse hat, here we go. Dann darf ich recht herzlich unseren Gast heute begrüßen, Dominik Daxeberger. Servus.
Hi, servus.
Ja, du bist Neuzugang aus Rosenheim. Du hast in der DL2 in der Oberliga gespielt. Aber stell dich doch kurz selbst mal vor.
Ja, servus. Ich bin Daxeberger Dominik. Eigentlich alle sagen alle zu mir Daxle. Ja, ich freue mich riesig, jetzt in Tölz zu sein. Ich bin 31 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Rosenheim, in einem kleinen Nebenort. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 2,5 Jahre alt. Und ansonsten, glaube ich, gibt es bei mir nicht viel zu erzählen.
Sehr schön. Du hast es gerade angesprochen, alle nenne ich Daxel. Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung? Ist das einfach nur eine Abkürzung von deinem Namen?
Ja, ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt. Also vor allem im Bereich vom Eishockey, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kenne echt gar keinen, der mich Dominik nennt. Egal, ob es Trainer sind, verantwortlich oder keine Ahnung. Es immer gleich kam Daxel oder manche sagen auch Daxi. Aber mir ist am liebsten eigentlich Daxel und ich bin voll okay damit. Und ja, so ist es einfach.
Daxel hört sich auch gut an. Alles klar, gut. Dann beginnen wir direkt mal mit der ersten Rubrik, die schnelle Nummer, also die erste Antwort, die dir einfällt, sagen. Lieber eine Vorlage oder ein Tor?
Eigentlich lieber eine Vorlage.
Was war die letzte Aktivität mit deinem Kind?
Spazieren gehen.
Was ist dein Lieblings-Emoji?
Der Smiley mit der Zunge raus.
Ah, ich weiß sicher. Welcher Song darf im Warm-up nicht fehlen?
Ich bin mit Musik wirklich gar nicht. Das überlasse ich immer anderen. Ich höre eigentlich privat überhaupt keine Musik. Auch vom Spiel eigentlich. Aber wenn dann eher ein bisschen rockig, ein bisschen Power, ein bisschen in die Richtung AC/DC.
Okay. Und welcher Verein darf deiner Meinung nach eher deutscher Meister werden? Landshut oder Garmisch?
Garmisch, weil ich sage, die sind einfach noch weiter weg wie Landshut. Ich gönne es eigentlich keinem von beiden. Aber ich sage, Garmisch ist noch weiter weg. Von dem her ist meine Wahl auf Garmisch.
Alles klar, gute Antwort. Na gut, Dominik, du bist 31 Jahre jung. Du hast ein kleines Kind, hast das angemerkt. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Wie hat sich denn dein Alltag so verändert? Und generell auch, ja, ich meine, du bist ja auch Spieler. Wie viel Rücksicht muss man da nehmen? Oder nimm uns doch vielleicht mal kurz mit.
Ja, ich glaube, so viel verändert sich eigentlich gar nicht. Ich bin allgemein eher ein Mensch gewesen, der immer familienorientiert war und gern zu Hause war, gern auch die Zeit mit Freunden verbringt. Und deswegen, glaube ich, war es für mich jetzt auch gar nicht so eine große Umstellung. Natürlich ist es ein bisschen anders, andere Nächte, anderer Rhythmus, andere Sachen im Alltag. Aber wie gesagt, mir macht so viel Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen, zu sehen, wie er wächst, zu sehen, wie er alles kennenlernt, wie er sich entwickelt. Und ja, also von dem her, ich muss sagen, das ist das schönste Gefühl, was es gibt auf der Welt, wenn man selber Papa wird.
Oh, kann ich glauben. Du bist ja geboren in Rosenheim, wohnst in Rosenheim, hast den Nachwuchs in Rosenheim gemacht. Aber wie bist du denn überhaupt erstmal zum Eishockey gekommen? Ich habe gelesen, dass deine Eltern einen Heizungsbetrieb haben, von dem her ist es ja nicht das Naheliegendste.
Ja, es war halt schon so, man muss ja schon sagen, Rosenheim ist ja schon so eine kleine Eishockey-Hochburg, weil Eishockey auch ganz, vor allem zu der Zeit, als ich jung war, halt schon noch sehr Nummer 1 war mit Erstliga-Zeiten. Und wir waren im Stadion damals noch, ich glaube damals war sogar noch erste Bundesliga. Und das hat mich einfach fasziniert und dann wollte ich einfach auch mal selber laufen. Wir waren so allgemein Lauf mit meinem Papa, der spielt auch so ein bisschen Hobbymannschaft. Dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen und irgendwann habe ich gesagt, ich will einfach mal ausprobieren. Und dann bin ich damals in die Laufschule und war sofort geflasht davon und dann ja, bin ich immer dabei geblieben.
Sehr schön, auf jeden Fall alles richtig gemacht. Aber deine Eltern hätten dich aber schon ganz gerne als Heizungsbauer gesehen oder spaßelt dir da so ein bisschen zu Hause?
Ja, natürlich wäre das wahrscheinlich auch dann die Option gewesen, als es nichts geworden wäre. Aber naja, ich sag mal so, es ist ja nicht vorbei, weil man muss sich ja auch überlegen, was kommt nach dem Eishockey. Und von dem her ist es auf jeden Fall noch was mich erwischen wird, wo ich mich vielleicht auch später auch drauf freue, aber jetzt erstmal noch Eishockey und auf Treffs bereite ich mich vor.
Natürlich wieder eine neue Aufgabe. Ich mache es immer so, ich gehe den ganzen Werdegang immer von jemandem durch und da hast du ja auch einiges vorzuweisen, deswegen fangen wir mal ganz am Anfang an. Du warst ja bis 2009, 2010 im Nachwuchs in Rosenheim, wie gerade angemerkt. Dann waren deine ersten Spiele bei Rosenheim in der dritten Liga, das erste Mal Profi-Eishockey. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wie war das für dich, wo du dann den Verein, wo du schon immer warst, dann bei der ersten Spielen durftest?
Ja, ich kann mich schon noch dran erinnern. Ich glaube, meine ersten Spiele waren so mit 16 damals. Wie gesagt, in der Oberliga. Ja, wir hatten eigentlich damals eine relativ gute DNL-Mannschaft. Wir waren in dem Jahr auch im Finale. Und ja, dann durften einfach immer mehr Jungs reinschnuppern, auch ein bisschen in der ersten Mannschaft, Spielpraxis zu sammeln. Aber man muss sagen, damals, Eishockey war noch ein bisschen anders. Da war ja Oberliga Eishockey schon sehr mit 3 Reihen geprägt, eigentlich überall. Und deswegen waren es für junge Spieler auch nicht so einfach, wirklich Eiszeit zu bekommen. Aber die eine oder andere Minute war dabei. Aber ich sage so, wirklich der richtige erste Schritt damals im Seniorenbereich war ich dann erst nach dem Aufstieg, war ich dann in der zweiten Liga.
Genau, und du hast es gerade angesprochen, weil ihr seid ja dann auch im gleichen Jahr Meister geworden als Fünftplatzierter. Auch wenn du natürlich nicht maßgeblich damit dran beteiligt warst, aber man nimmt natürlich das so ein bisschen mit. Das war wahrscheinlich ein toller Moment, oder?
Ja, absolut. Man sagt, es waren schon gleich auch extreme Eindrücke, so als junger Spieler da mit dabei zu sein. Ich habe es auch schon öfters mal gesagt, ich sehe mich jetzt nicht wirklich Teil der Meistermannschaft, weil wir einfach ja im Endeffekt als junge Spieler waren, die hauptsächlich in der DNL im Einsatz waren. Und da die Saison dort schon beendet war, war man halt dann dabei, damit halt verletzte, kranke Spieler auch Ersatz da war. Aber nichtsdestotrotz war einfach der Eindruck cool und was los war und wie man sehen konnte, wie eine Mannschaft wachsen kann auch während so einer Zeit, war es auf jeden Fall eine hilfreiche Zeit für später.
Ja, auf jeden Fall auch natürlich überraschend als Fünftplatzierter. Ja, du hast es angesprochen, also du warst dann noch weiter in der DNL, 2 Jahre hast du nebenbei immer gespielt. Dann wurdest du das allererste Mal auch zum World Junior Cup der 18-Jährigen gerufen. 6 Spiele hast du gemacht, 1 Tor. Dann warst du in der DL2 mit Rosenheim. Du hast also viel erlebt in den 2 Jahren. Was bleibt dir da in Erinnerung? Der World Junior Cup oder...
Ja, definitiv eigentlich mehr die U18 WM. Man muss schon sagen, damals, wir waren eigentlich alle ein bisschen so, ja, okay, du kannst, hast eigentlich im Endeffekt, normal hast du eine U18 WM, außer du bist jetzt ein kleines Ausnahmetalent und darfst schon früher mitfahren. Und dann war halt damals so, okay, die WM ist in Grimmitschau und Dresden. Es war dann schon ein bisschen für uns so cool, die alle anderen kommen immer nach Kanada, Schweden und was weiß ich.
Ja.
Da waren schon ein bisschen so, okay, oh, das war jetzt nicht das, was wir uns eigentlich gewünscht hätten. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war einfach ein super Erlebnis. Auch die Leute da dort, wie offen und herzlich die uns empfangen haben. Wie für die waren wir so wirklich so kleine Stars, das kannte von uns ja keiner. Zu der Zeit hat keiner von uns wirklich vor Zuschauer gespielt und da war ein Grimmitschau, ich weiß, wo wir gegen Kanada gespielt haben, war die Halle fast voll. Und ja, es war einfach ein super Team, wir waren super Jungs. Es waren einfach richtig geile 2,5 Wochen. Und deswegen muss ich sagen, von der Zeit ist halt das schon, was am meisten hängen geblieben ist.
Kann ich mir vorstellen, um den Kreis zu schließen, gerade aktuell ja auch die U18-Nationalmannschaft, Gruppensieg, Aufstieg in die Top-Division, zuletzt ja das 6:4 gegen Dänemark und wer war mit dabei? Matteo Späth, Platz 33 in der Scorerliste, 1 Tor, 2 Vorlagen in 5 Spielen, das nochmal als ganz kurzer Nachtrag. Aber bleiben wir bei dir, du warst dann bis 2013 wurdest du dann quasi immer mehr in die Mannschaft integriert und du hast dann auch 2013 dein allererstes Profitor geschossen. Endlich! Wie war das Gefühl?
Ja, aber schon eine kleine Erleichterung. Ich glaube, ich weiß sogar noch, gegen wen es war. Ich glaube, es gegen Bremerhaven war zu Hause. Und,
ah, okay.
Ja, klar war es eine Erleichterung. Und wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, ich habe einige Spiele schon die Jahre davor gemacht, aber wenn man wahrscheinlich da die Spielzeit zusammenzieht, wie viel wir da wirklich gespielt haben in der Zeit, kommst du wahrscheinlich auf 3-4 Spiele und der Statistik bist du wahrscheinlich bei 50 Spiele gewesen. Das ist halt auch immer so eine Sache, aber nichtsdestotrotz war das eigentlich erst dann so nach der Zeit auch die, wo ich sage, da war ich einfach fest erste Mannschaft, wo man wirklich halt auch kontinuierlich im Training dabei war, auch die ganzen Spiele und deswegen sehe ich die Zeit davor eigentlich eher so ja, als reinschnuppern.
Auf jeden Fall. Ja, mittlerweile gibt es ja die neuen Technologien, also beispielsweise Instead, wo man dann wirklich auch die Time on Ice sehen kann, wo es ja manchmal wirklich gigantische Zeiten auf dem Eis gibt von 30 Minuten von manchen Spielern. Also du bist ja Spieler, kannst du dir vorstellen, 30 Minuten auf dem Eis zu sein? Warst du denn schon mal 30 Minuten auf dem Eis bei einem Spiel? Also ich kann mir das immer als Außenstehender gar nicht vorstellen.
Ja gut, man muss sagen, 30 Minuten ist ja schon extrem viel, jetzt vor allem
ja.
Bezogen auf ein normales Spiel von 60 Minuten, was ja meistens eigentlich so eher nur die Verteidiger machbar ist. Aber ich sage, wenn du als Stürmer um die 20, 22 Minuten, dann bist du schon sehr viel am Eis, wo du auch wirklich sagst, du musst fit sein, weil es ist ja nicht so, du machst ein Spiel, sondern das hast du ja dann, oder die Top-Spieler von den Mannschaften haben das ja dann im Endeffekt in allen engen Spielen und deswegen ist es auf jeden Fall auch ja sehr, sehr viel und sehr anstrengend.
Ja. Allen voran erinnere ich mich da noch an die DL2-Zeit von Tölz, wo ein Lubor Dibelka beispielsweise fast immer über 20 Minuten bis teilweise 25 Minuten Eiszeit hatte, damals noch unter Kevin Goudet, wo man ja nur mit 2 Reihen gespielt hat. Na gut, aber bleiben wir wieder bei dir. Du bist dann in die DL gewechselt. 13 und 14. Du hast dann eine Saison durchgespielt, recht solide, 49 Spiele, 11 Punkte. Und du hast dasselbe auch mal gesagt beim Hartgecheckt-Podcast. Natürlich Grüße da auch mal an den Podcast. Ziemlich gute Arbeit von Rosenheim. Dein Plan war es, immer DEL zu spielen. War das da für dich, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist?
Ja, auf alle Fälle. Als dann damals die Chance kam, musste ich wirklich eigentlich keine Sekunde überlegen. Und dann war halt noch Düsseldorf mit einem Verein, wo halt einfach auch nahe zu Rosenheim war, wo eine Fanfreundschaft da war, wo halt einfach so ein Verein war, was mich auch immer interessiert hat, auch schon als Kind. Und dann war es halt auch so ein bisschen, im Endeffekt, wenn du halt immer im gleichen Nachwuchs bleibst und bleibst in der ersten Mannschaft, ist es halt schon ein bisschen so wie, ja, im normalen Leben bist du immer der Azubi. Und deswegen war für mich einfach schon mal so, okay, es ist die Zeit jetzt da, ich will weg. Es ist ja nicht nur das Sportliche, auch das Ganze drumherum, einfach mal alleine zu leben, sich um alles selber zu kümmern, weg von zu Hause, weg von den Eltern. Und deswegen war es auf jeden Fall ein Riesenschritt auch damals. Man muss sagen, ich war damals 19 Jahre alt und du bist 700 Kilometer weg von zu Hause, warst im Endeffekt nie länger weg, außer meinem Urlaub oder sowas. Deswegen war das auch keine einfache Zeit, aber vor allem das erste Jahr, muss ich sagen, war halt wirklich eigentlich so, wie ich es mir eigentlich erträumt hatte. Der Start war jetzt nicht unbedingt optimal, ich musste mich anpassen, die erste Liga. Das ist einfach nochmal ein Riesenunterschied auf dem Trainingspensum. Und ja, ich sag mal, ich hab mal so gebraucht, so 6-8 Wochen. Und dann hatte ich wirklich im ersten Jahr viel Eiszeit, damals viel Vertrauen gekriegt vom Brittich als Trainer. Man muss sagen, klar, wir hatten eine sehr junge Mannschaft, die auch am Ende auch abgeschlagen letzter war. Aber für uns jungen Spieler war es einfach einmalig, so viel Spielzeiten und auch in Überunterzahl. Wir haben gerade geredet von 20 Minuten Eiszeit. Ich glaube, junge Spieler hatten damals Spiele, wo wir auch Verletzte hatten, wo wir als junge Spieler 20 Minuten Eiszeit hatten und das in der DEL. Und das muss ich sagen, ist ja schon speziell gewesen. Und dann war halt im zweiten Jahr, hatte ich halt wirklich eigentlich ein bisschen Pech. Ich hatte im Sommertraining einen kleinen blöden Unfall, einen Zusammenstoß, hatte eine Gehirnschütterung, war da 6 Wochen raus. Dann die erste Trainingswoche bin ich im Eis verkantet, bin hängen geblieben, hatte Muskelbündelriss und war dann fast bis Weihnachten raus. Und wenn du halt dann einfach mal, sagen wir, 4 Monate im Stück ausfällst, ist auch schwer als junger Spieler, dann in der Liga wird zurückgekommen. Und dann war halt ein bisschen so, okay, eigentlich wollte ich nicht nach Hause, aber der Kontakt einfach zu vielen Jungs und so ist nie abgerissen und irgendwie kam es dann zustande und ich bin nach Hause. Ja, und so ging dann alles irgendwie einen anderen Weg, als ich es eigentlich damals mir selber vorgestellt habe oder ich geplant hatte.
Ja, genau, ich habe es mir aufgeschrieben, am Oberschenkel verletzt und du wärst dann per Förderlizenz nach Nauheim gegangen. Ich werte das mal so, du hast es zwar als einen Rückschlag gesehen, aber auch als neue Chance, oder wie fasst du das jetzt so zusammen?
Du meinst, dass ich nach Hause gegangen bin, nach Rosenheim?
Genau.
Ja, auf alle Fälle, klar, es war halt dann schon... Bist du immer, ja, war doch extrem frustrierend. Dann bist du ja wirklich weg, weit weg von zu Hause, bist nicht nah dran an der Mannschaft, weil ich einfach 3 Monate nur in der Reha war. Und dann war halt schon ein bisschen so, ja, man muss auch sagen, ich wollte bis nach Hause zu meiner Family, zu meinen Freunden. Und dann kam der Kontakt mit Rosenheim zustande und damaliger Trainer Franz Stehr wollte mich unbedingt zurückhaben. Und dann war natürlich mein Plan erstmal, okay, ich mache das mal 1-2 Jahre und will mich ja wieder für die DL empfehlen. Aber ja, wie man weiß, kam es ein bisschen anders.
Vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben, weil ich kann dir da wirklich absolut nachempfinden. Ich bin nämlich auch in relativ jungen Jahren dann 4 Jahre nach Stuttgart gezogen alleine und es ist wirklich eine Umstellung, weil, also ich habe zwar einen handwerklichen Beruf und alles, aber wenn mein Papa nicht mehr anrufen kann, ja, wie schießt man das an, wie macht man das oder ja, auf einmal muss man kochen, Wäsche waschen, das ist schon eine ganz schöne Umstellung, aber daran wächst man. Das habe ich soweit es geht auch bei dir rausgehört, dass es zwar erstmal eine komische, aber dann im Endeffekt auch eine gute Erfahrung war, dass man da weiter gewachsen ist. Gut, schauen wir weiter. Du hast gesagt, du bist zurückgegangen, also in die DL2 nach Rosenheim. 2015 bis 2017. Damals hast du dann auch den Abstieg mitgemacht, 2017, von der zweiten in die dritten Liga. Ja, was für Emotionen waren das für dich als gebürtiger Rosenheimer, der den Nachwuchs auch durchgelaufen hat, mit der Mannschaft abzusteigen?
Ja, war mit Abstand die schlimmste Zeit, die ich im Eishockey hatte. Klar, ich hatte Verletzungen, bin ich relativ gut weggekommen, aber ich sag, das ist einfach nochmal ein Unterschied und das Problem war halt, dass keiner irgendwie vor so bis auf den Schirm hatte, ja, wir könnten wirklich um den Abstieg spielen. Also die Jahre davor war Rosenheim immer eigentlich im oberen Bereich und Halbfinale, dann das Jahr davor Viertelfinale. Und dann war es aber einfach schon irgendwie ein komisches Jahr. Es kam alles zum anderen und wir sind in so einen Strudel reingekommen, wir sind nicht mehr rausgekommen, wir hatten ewig lange Verletztenliste, die einfach auch nicht mehr zurückkamen, die teilweise viel zu früh zurückkommen mussten, weil wir keine Leute mehr haben, und so hat sich das einfach weiterentwickelt. Ja, und dann muss man auch sagen, Playdowns, weil wenn du halt die zweite Runde Playdowns musst, das hat einfach wenig mit Eishockey zu tun, weil jeder so verunsichert ist. Und ja, im Endeffekt geht es dann um Leben und Tod. Einer überlebt nur, mhm, und das merkt man einfach an. Und dann war es einfach so, dass wir im Endeffekt ja die Serie klar verloren haben gegen Grimmitschau. Und dann ist, sagen wir so, das dauert auch erstmal eine Zeit, um es wirklich zu realisieren. Das ist eins nach dem Spiel, aber erst dann die Wochen danach kam man wirklich so, okay, was das einfach jetzt bedeutet. Und das war einfach schon schrecklich.
Kann ich mir vorstellen, ich habe es mir damals auch angeschaut, da waren ja auch, nur für die Tölzer-Fans zum Beispiel, auch noch ein Tyler McNeely mit dabei. Ja, 2017 bis 2023 warst du also dann noch weiter in den Rosenheim in der Oberliga, und du hast eine Sache mal gesagt, und zwar, bis ich aufhöre, möchte ich aufsteigen. Du hast es im Endeffekt geschafft. Ist dir dann wirklich nach diesen wirklich vielen Jahren in Haifischbecken Oberliga Stein von Herzen gefallen, oder was für Emotionen sind da mit dir durchgegangen?
Ja, definitiv. Das war das einfach, also war damals auch die Überlegung, man muss ehrlich sagen, es haben uns viele Leute verlassen nach dem Abstieg, was auch verständlich ist, weil du einfach im Endeffekt bist du Profisportler und du machst es für deine Familie, du willst höchstmöglich spielen, du willst höchstmöglich Titel gewinnen. Aber für mich war halt dann schon so ein Schmerz einfach, so, okay, ich will hier bleiben, ich will helfen, das wieder aufzubauen, ich will helfen halt, dass der Verein wieder aufsteigt. Und natürlich war alle unser Plan, die hier geblieben sind, dass es viel, viel schneller funktioniert. Aber man muss einfach sagen, im Sport ist halt der Aufstieg einfach nicht planbar oder halt schon, oder auch nicht kaufbar, wenn man so sehen will. Und deswegen war es einfach ein sehr langer, harter Weg mit Rückschlägen, mit harten Rückschlägen. Und dann aber auch irgendwo mit dem richtigen Weg jetzt einfach dann vor 2 Jahren, wo man begonnen hat. Und dann halt einfach mit den Playoffs. Und ja, es war halt das, was ich erreichen wollte mit Rosenheim. Und deswegen bin ich auch happy, dass wir das einfach geschafft haben dann.
Kann ich mir vorstellen. Und weil du es gerade angesprochen hast, nicht planbar. Wenn man jetzt so die Platzierung anschaut, war man ja auch nie wirklich der ganz glasklare Favorit mit Platz 2, dann dreimal Platz 3, Platz 4, Platz 5. Also in der Regel geht man ja immer so als Eishockey-Fan aus, okay, der Erste, der steigt auf, ist zwar nie so wirklich, außer dieses Jahr in allen drei Ligen, da ist es ja wirklich Platz 1 gegen Platz 1 oder Platz 1 gegen Platz 2. Da lügt die Tabelle mal nicht. Aber ja, wie du sagst, es ist nicht planbar. Was ich auch ziemlich spannend fand, also laut meiner Recherche, hast du die Aufstiegsmannschaft so ein bisschen mitbestimmt? Also wie kam das da dazu, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, gut, man muss schon sagen, ich war halt einfach 10 Jahre jetzt im Verein. Ich hatte wirklich zu allen Verantwortlichen immer einen super Draht, und dann war es halt so, dass wir einen Trainerwechsel hatten nach dem Jahr davor und einfach im Sommer aktuell ohne Trainer geplant haben, und da waren halt ein paar Spieler, die einen Vertrag hatten, und dann war halt schon ein bisschen der Gedanke, okay, welcher Trainer soll kommen, welche Spieler passen, und man muss halt sagen, gut, warum ich einfach ein bisschen mit drin war, waren einfach, weil halt viele Leute kamen dann, die ich einfach von früher kannte, speziell mit denen ich in Düsseldorf gespielt habe, wo ich einfach zu der damaligen Zeit einfach einen super Draht hatte. Deswegen war es für mich halt schon so, dass mich halt die Jungs auch gleich angerufen haben, okay, Rosenheim ist ein Thema für uns, denkst du, das wird passen für mich mit Familie? Und so kam es halt alles ein bisschen zusammen. Und ja, natürlich hat man sich auch Gedanken gemacht, welche Spielertypen braucht man, welche Typen helfen weiter, welche Typen fehlen, welche Typen haben einfach die letzten Jahre auch die Meisterschaften entschieden. Und so war es einfach so ein bisschen ein Puzzle, wo ich bei einigen Spielern dabei war, aber auch einigen Spielern nicht dabei war, wo ich gesagt habe, die Spieler kenne ich nicht, was willst du da sagen? Also auch schwierig dann, aber ja, ich war schon mit inbegriffen, wenn man es so sagt, ja.
Ja, spannend. Ja, letztes Jahr somit warst du in DL2 noch bei Rosenheim. Du hast da auch was ganz Prägnantes gesagt, und zwar: Oberliga waren wir die Gejagten, nun sind wir die Jäger. Würdest du sagen, es war dieses Jahr mental vielleicht so ein bisschen einfacher und befreiter, oder war es trotzdem einfach nur ein Kampf ums Überleben?
Boah, ich würde gar nicht sagen, ob es einfacher war, weil die Liga einfach so dermaßen eng war. Man muss halt sagen, in dem Aufstiegsjahr kann man ja nicht mehr sagen, dass wir die haushohen Favoriten waren. Man muss sagen, Weiden war klar Erster, Hannover
war noch mit dabei.
Und dann waren halt wir so. Und klar, wir als Team wussten, okay, wir können die Playoffs schlagen, weil wir einfach dachten, okay, wir haben einfach auch Typen für die Playoffs. Aber da war es einfach nicht so, dass der Druck so da war. Aber dann jetzt so im Zweitliga-Jahr, als wir halt aufgestiegen sind, dann war halt schon, glaube ich, die Erwartungshaltung von außen, okay, Rosenheim kommt hoch mit vielleicht einem höheren Budget, was alle meinen immer. Und dann hieß da ja, die Mannschaft soll Top 6 sein und deswegen war da schon ein bisschen Druck da. Und dann lief es nicht so und dann bist du halt auf Playdown-Platz. Und dann, ja, im Endeffekt, die Spieler, die Playdowns gespielt haben, die wissen, was es bedeutet. Und wir hatten auch eine Phase, vor allem um Weihnachten rum, als ich ehrlich sagen muss, da war mir schon ein bisschen Bammel, dass wir ja die Liga halten. Weil wir hatten einfach Phasen, wo wir in 7 Spiele, glaube ich, 2 Punkte geholt haben. Und das ist einfach schon auch so ein bisschen, muss ich sagen, das geht eher nach hinten wie nach vorne. Aber wir haben halt einfach hinten raus einen Turnaround geschafft und waren sind auch noch knapp an die Playoffs gescheitert. Playdown waren dann souverän. Also würde ich schon sagen, ja, der Druck war jetzt vielleicht nicht ganz so groß am Ende, aber darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kam dann natürlich die neue DL2-Playdown-Regelung euch dann auch noch ein bisschen zugute. Ich war im Übrigen auch im allerletzten Spiel mit dabei, also gegen Bietigheim. Ja, da hatte ich leider keine normalen Plätze mehr bekommen. Da war ich in der Bietigheimer Fankurve aus Versehen gestanden. War ein bisschen blöd, weil da konnte ich mich nicht für die Rosenheimer Tore freuen. Da wusste ich damals auch schon, dass es mit dir, ja, dass dein Weg nach Tölz geht. Ich arbeite ja auch intern natürlich mit. Und da habe ich schon sehr viele Augen auf dich geworfen. Und es ist natürlich, also man merkt es, Playdown ist einfach nochmal was ganz anderes als Playoffs, weil da geht es wirklich ums Überleben. Und ich finde, Playdowns holen mich mitunter auch am meisten ab. Und die DL2 sowieso dieses Jahr der Wahnsinn. Aber da sprechen wir nachher nochmal so über deine Tipps auch und über deine Prognosen.
Ja, man muss sagen, Playdown ist einfach nochmal, es geht einfach um den Tod. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied. Playoff ist ja für viele Mannschaften jetzt so ein bisschen ja, der Bonus, außer du hast Mannschaften, die wirklich sagen, ja, wir müssen aufsteigen. Aber wenn die Playdowns, ich sag, der ist halt noch mehr darauf ausgelegt, dass keine Fehler gemacht werden. Es wird vielleicht halt einfach noch defensiver gespielt, noch abwartender. Deswegen ist das schon ein bisschen anderes Hockey nochmal wie Playoff.
Definitiv. Gut, kommen wir mal zur zweiten Rubrik und zwar die Tratschtante. Ich frage dich, wer könnte das über dich gesagt haben? Kaugummi und Kaffee ist ein Muss bei und während dem Spiel. Der erste schwere Tipp. Machen wir mal das zweite. Gutes Essen ist mir wichtig. Schaut's bei der Liebhaberei auf Insta vorbei. Ist im Übrigen ein Geheimtipp. Also könnt ihr gerne mal machen.
Ich denke, dass der Eddie ist.
Der Manuel Edtfelder. Ey, unglaublich. Jeder löst es zum zweiten Mal auf. Den dritten Tipp möchte ich noch aussprechen. Auf geht's, Sechser Gemma.
Ja, da hätte ich spätestens gewusst. Aber ich sag vor allem mit der Liebhaberei war ich halt schon sehr beim Eddie. Selbst beim ersten Tipp schon, man muss sagen, Eddie ist in Rosenheim neben mir gehockt. Und er hat gemerkt, wenn ich meinen Kaugummi vergessen habe, es war eher schlecht. Deswegen, wenn ich hätte am ersten tippen müssen, wäre ich auch schon beim Eddie gewesen.
Ja, okay. Ja, nee, die Rubrik, der zweite Tipp mal wieder. Ja, sehr schön. Ja, ich denke mal, du freust dich dann auch sehr, ihn wiederzusehen, oder?
Ja, natürlich. Es sind nicht nur Eddie, wie gesagt, alle Spieler. Es
sind einige.
Das, vor allem halt die Spieler, mit denen, wo ich Meister wurde in Rosenheim, Meister einfach verbunden und mit den meisten oder mit vielen habe ich auch mehrere Jahre zusammengespielt. Aber genauso freue ich mich auf alle neuen Gesichter. Das war ja auch mit dem Grund, warum ich mich einfach nochmal entschieden habe, was anderes zu machen. Weil ich einfach nochmal Lust habe auf was Neues, auf was Frisches und ja. Deswegen freue ich mich auch, die neuen Gesichter kennenzulernen.
Also hast du mir ein bisschen die Frage vorweggenommen. Ich möchte sie trotzdem einmal so formulieren. Ja, weil du warst Kapitän bei Rosenheim letztes Jahr. Du hast 6 Punkte aus 50 Spielen gemacht und haltet euch fest, der Vorstand hat über dich gesagt, Daxel ist nicht nur ein Spieler, Daxel ist der Standort. Da fragt man sich natürlich, warum dann nach Tölz?
Ja, mal sagen, das ist, glaube ich, zu lange, um es wirklich konkret zu beantworten. Aber ja, ich probiere es einfach mal. Es war halt, wie wir vorher drüber geredet haben, halt war halt der Aufstieg für mich halt so ein bisschen die Vollendung hier. Und das war halt das, was ich erreichen wollte. Ich habe einfach gemerkt, okay, es ist einfach ein bisschen die Luft raus und so. Und 10 Jahre ist einfach auch eine lange Zeit. Und klar, dann kam halt die Anfrage aus Tölz relativ früh im Jahr. Und man muss euch sagen, ich hatte einfach nochmal Lust, auch eine andere Rolle im sportlichen Bereich zu haben. Und deswegen war einfach die Entscheidung dann relativ schnell klar. Und irgendwie hatte ich einfach die Lust, nochmal was Neues zu machen. Seit ich, ich war nur einmal weg von zu Hause oder halt einmal weg aus Rosenheim im Eishockey-Bereich. Und ja, mich hat es einfach auch gepackt. Natürlich hatte ich auch Kontakt mit den Ex-Rosenheimern, habe mich erkundigt und jeder hat mir nur das Beste erzählt. Dann mit dem Axel einfach, als ich schon zwei, dreimal Kontakt hatte, als noch ein Landshut-Trainer war. Und irgendwann, als der Anruf kam, ich sagte, okay, Axel, ich glaube, jetzt ist es wirklich soweit, es könnte passen. Und dann war es einfach so, dass ich mal zu meiner Frau gesagt habe, ich habe irgendwie Lust drauf. Im ersten Moment war für mich eigentlich auch so, cool, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal weggehe. Aber irgendwie war einfach alles positiv verwogen und dann habe ich so, okay, lass uns das machen, was Neues, einfach Spaß haben, nochmal rauskommen von zu Hause. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass es geklappt hat.
Auf jeden Fall. Und vor allem mit 31 Jahren ist man ja auch noch im guten Eishockey-Alter. Manche sagen ja wirklich, 30 ist so der Höhepunkt vom Eishockey-Alter. Also bist du da definitiv noch vollkommen im Soll. Ja, du hast es über deine Rolle gesagt. Letztes Jahr ja Kapitän einer Mannschaft. Ja, da fragt man sich natürlich so, was macht ein Kapitän so? Was sagt er in der Kabine? Und du hast natürlich auch das Privileg, so tue ich es jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, dass du mit Schiedsrichtern reden darfst. Was erzählt man denn da? Gibt man denen vielleicht immer noch so mal ein bisschen was mit, so von wegen, hey, die Entscheidung weiß ich jetzt nicht.
Ja, es ist immer schwierig. Also man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt auch mittlerweile. Aber es ist mehr ist einfach so, einfach ein bisschen Entscheidungen zu vergleichen. Also okay, gut, die ein, zwei Entscheidungen vorher, bei uns hast du getroffen, jetzt lass du das zweimal durchgehen. Ich hätte gerne, dass er für beide Seiten eine gleiche Linie ist. So Sachen. Aber man muss sagen, so Strafen zurücknehmen oder Entscheidungen zurücknehmen passiert sowieso nicht. Und man muss ja schon noch ein bisschen immer versuchen, bin ich der Meinung, dass die Schiri halt mehr auf deiner Seite sind und auch im Guten ein bisschen, weil ich denke, es zahlt sich meistens aus. Aber sonst als Kapitän, natürlich ist es anspruchsvoll, vor allem das Ganze drumherum. Ja, ich sag, wenn es immer gut läuft, dann ist es immer einfach oder macht es auch mehr Spaß. Sagt mehr Aufgaben oder mehr zu tun hast, aber wenn es nicht so läuft, dann werden die Ziele nicht erreicht werden. Und ja, deswegen war es einfach schon auch für mich jetzt vor allem die letzten zweieinhalb Jahre extrem anstrengend, als du gesagt hast, ich war mit dabei, Kaderplanung. Das war ja auch ein bisschen Druck für mich hier auch, weil ich mich für Jungs eingesetzt habe. Und wenn es schief geht, ja, dann wäre vielleicht auch was auf mich zurückgekommen. Und deswegen war es ja schon einfach auch eine anstrengende Zeit, wo auch in meine Entscheidung auch ein bisschen eingegriffen hat, zuvor gesprochen, warum ich mich auch für Tölz entschieden habe, weil ich einfach aus dem ein bisschen raus wollte, jetzt für mich einfach wieder voll auf das Eishockey, auf sportlich konzentrieren und einfach da einfach Lust drauf hatte. Und deswegen sage ich, es ist Kapitän, es war eine super Ehre für mich, vor allem zu Hause, aber man muss auch sagen, es ist ja schon einfach auch ein zweiter Job nochmal dazu.
Kann ich mir vorstellen. Als Kapitän stellt man sich dann auch vor, dass man da die Musik übernimmt. Nachdem du aber gesagt hast, dass das nicht so dein Ding ist, hat jemand anders dann immer den DJ in der Kabine gemacht. Ist der vielleicht sogar dann auch in Tölz schon, oder?
Ja, also Schmidti hat es damals teilweise gemacht, als er in Rosenheim.
Ja, okay. Ja,
also der hat es vor zwei Jahren gemacht und letztes Jahr haben es dann zwei andere gemacht. Das ist eine Aufgabe, die habe ich sofort abgegeben. Ich habe mit Musik hab nichts zu tun und ich glaube, dass die uns noch keinen Spaß gehabt hätten, wenn ich das übernommen hätte.
Verstehe. Ja, du hast ja in allen drei deutschen Ligen, also in der DL, DL2, in der Oberliga. Kannst du vielleicht so kurz mal zusammenfassen, insofern das geht, was denn wirklich für dich die größten Unterschiede sind?
Ja gut, man sagt mal, es ist ja auch schwierig zu vergleichen, weil es einfach über die Jahre auch einfach nochmal verändert hat, das Spiel. Aber ich muss schon sagen, gut, die Oberliga ist halt schon mehr auch ein bisschen jetzt in die Richtung gegangen, halt junge Spieler auch zu integrieren, aber halt mit den ganzen U- und Ü-Regeln halt auch mittlerweile sehr, sehr viele gute Spieler nach unten drücken. Und deswegen würde ich sagen, ist halt die Oberliga im Vergleich zu, wenn du mal 6-7 Jahre zurückgehst, extrem stark geworden. Aber genauso auch die zweite Liga hat sich, finde ich, extrem weiterentwickelt, wenn ich den Vergleich ziehe, wo ich damals tatsächlich gespielt habe und jetzt. Ich würde vielleicht nicht mal sagen, dass eine Spitze besser ist von den Einzelspielern, aber im Kollektiv und im Taktischen und im Spielerischen, im Läuferischen ist schneller geworden. Und ich finde auch, dass die Mannschaft beim Taktisch aber viel disziplinierter spielen, viel defensiver spielen. Und ja, DEL kann ich jetzt von jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber als ich damals oben war, ist einfach nicht der größte Unterschied. Einfach auch, du hast viel weniger Zeit mit der Scheibe nochmal. Und das ist einfach betont. Es geht alles ein bisschen schneller, ist alles ein bisschen härter. Und natürlich ist auch ein Riesenunterschied, dass die halt einfach mit, ich glaube, 9 Conti spielen. Es hat auch die Qualität der Liga halt einfach höher.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es waren 8, also ja, genau 3, 4, 8, aber das ist als kleiner Nachtrag. Ja, so ist auch mein Empfinden, es ist einfach alles schneller und härter, man hat quasi weniger Zeit nochmal zu überlegen, wo passt man jetzt, wo schießt man, und dann ist es natürlich auch das nötige Talent, dass man dann einfach in dieser kürzesten Zeit dann wirklich dann auch den Mann dann sieht und da perfekt dann hinpasst. So ist zumindest auch meine Einschätzung. Ja, du hast es angesprochen, du hast in Über- sowie Unterzahl gespielt. Was ist denn aus Spielersicht für dich deiner Meinung nach schwerer oder was magst du denn mehr?
Boah, das ist ganz schwierig, was ich mehr mag. Ich sage in Überzahl, sage ich, kommt es ein bisschen auf die Position drauf an. Da habe ich halt zwei Positionen, wo ich sage, die liegen mir am besten oder spiele ich Abstand am liebsten. Aber in Unterzahl, ich bin halt schon ein bisschen auch so, wenn du halt Spieler hast, die in Überzahl gut sind, aber die auch genauso den Wille haben, auch Schüsse zu blocken, weil das ist ja dann oft so das der Unterschied, dass du halt dann Spieler hast, die einfach die Passwege gut erkennen schon, aber halt vielleicht gar nicht da stehen wollen, weil sie den Schuss nicht blocken wollen. Und deswegen sage ich, wenn du halt Überzahlspieler hast, die auch das Unterzahl spielen wollen und können, glaube ich, kann man auch beides spielen. Und ich habe heuer eigentlich viel beides gespielt, aber was mir lieber ist, ist schwierig. Man muss sagen, es ist einfach im modernen Eishockey so wichtig, die Special Teams. Und deswegen freue ich mich und hoffe auch, dass ich da wieder beides spielen kann.
Ja, spielt ja immer mehr eine Rolle. Die Special Teams entscheiden ja meistenteils dann auch immer die Spiele, wenn es ein taktisch geprägtes Spiel ist bei 5 gegen 5. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist U9-Nachwuchstrainer in Rosenheim. Da weiß ich aber jetzt nicht so ganz, ob du es immer noch bist. Aber generell die Frage mal, möchtest du in Tölz sowas auch machen oder machst du das noch in Rosenheim? Oder wie ist da genau deine Planung?
Ja, genau. Ich habe es jetzt die letzten Jahre mit einem Kollegen zusammen gemacht. Also wir waren zwei Spieler, die es halt nebenbei gemacht haben. In Rosenheim höre ich definitiv auf damit jetzt. In Tölz gab es jetzt nie wirklich Gespräche darüber. Aber ich sage, eine feste Mannschaft auf keinen Fall. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der auch gerne bei Kindern ist, der auch gerne Kinder was zurückgibt. Und ich werde definitiv auch mal bei Trainingseinheiten vorbeischauen, mal mit aufs Eis gehen, einfach mal die Jungs zu sehen. Die Kinder freuen sich immer, wenn einfach Spieler dabei sind. Und ich finde, das zeichnet auch so Vereine aus wie Tölz, Rosenheim, Landshut, die einfach auch vom Nachwuchs leben. Und ich sage halt, das ist schon einfach auch von Spielern ein bisschen die Aufgabe, einfach auch den Kindern mal ein bisschen was zurückzugeben, die einfach ja sich freuen, einfach mit den Leuten auf dem Eis zu stehen. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich auch gerne mal vorbeischaue.
Finde ich einen schönen Punkt. Also ich habe auch den Nachwuchs durchlaufen, da ist natürlich immer das Größte, wenn da wirklich ein Profi, ja, den man da als Vorbild und Idole sieht, dann auf einmal dann da ist und einfach, so dumm es klingt, einfach mal einen Pass von dem bekommt. Da freut sich ein Kind natürlich riesig. Also sehr gute Eigenschaft. Gut, jetzt kommen wir zum letzten Block, und zwar nämlich die Zuschauerfragen oder Fragen generell im Umfeld. Und da starten wir mal mit Filgi07. Was sind deine Ziele für die nächste Saison?
Keine persönlichen Ziele oder Mannschaftsziele. Ich bin jetzt eigentlich keiner, der mir persönlich wirklich ein Ziel steckt. Das heißt, ich will so viele Tore, dieser Punkte, keine Ahnung. Hatte ich noch nie. Natürlich als Mannschaft, ich will einfach, dass wir als Mannschaft wachsen, von Woche zu Woche. Es geht im Sommer direkt los, dass wir einfach auch bereit sind. Und natürlich, dann wollen wir direkte Playoffs spielen, also ohne jetzt was vom Axel gehört zu haben in die Hinrichtung. Aber ich sag, wenn ich Eishockey spiele, ich will gewinnen und ich will das Maximale, und da soll es hingehen.
Ja, freut mich natürlich als Fan, sowas zu hören. Sehr gut. Dann die zweite Frage von Marco Walter 84. Wer war dein bester Mitspieler?
Mein bester Mitspieler? Ganz schwierig. Ich würde sagen,
glaube ich.
Ich würde sagen, wahrscheinlich Daniel Kreuzer.
Ja, okay. Ja. Das ist natürlich eine Ansage. Okay, machen wir weiter mit Corby22-11. Welche Rolle willst du bei uns einnehmen? Weil du hast ja gesagt, du willst eine neue Rolle einnehmen.
Ja, ich will auf jeden Fall halt einfach eine offensive Rolle einnehmen. Ich bin Mittelstürmer. Ich habe immer Mittelstürmer gespielt. Ich will offensiv spielen. Ich will helfen, dass Überzahl läuft. Genauso will ich aber helfen, auch dass Unterzahl läuft, dass defensiv läuft. Ich sehe mich schon als Zwei-Wege-Spieler. Aber ich sehe mich halt schon einfach auch jemand halt, der einfach produzieren kann. Wenn man jetzt zwei, drei Jahre noch zurückgeht, als wir auch ein anderes System gespielt haben in Rosenheim, war ich eigentlich offensiv immer mit der beste Deutsche bei uns in der Mannschaft. Und das ist auch was, wo ich hin will. Ich will offensiv Tore schießen, Tore vorbereiten, aber genauso gut auch das Defensive im Auge haben, dass einfach das Kollektiv passt. Und das Wichtigste ist aber einfach auch ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht mehr Kapitän bin, bin ich auf jeden Fall jemand, der Verantwortung übernehmen will. Verantwortung für junge Spieler, Verantwortung für die Mannschaft, auf dem Eis, neben dem Eis. Und deswegen, also ja, ich will schon Verantwortung haben.
Verstehe. Dann die nächste Frage von Philipp Schmidt, der in der Geschäftsstelle bei uns arbeitet. Warum eigentlich die Nummer 17 und nicht eine andere?
Ja, eigentlich hat die 17 für mich keine wirkliche Bedeutung.
Achso, okay.
Ich war jetzt immer dabei, weil ich dann dabei geblieben bin. Aber ich hatte eigentlich früh im Nachwuchs immer die Nummer 9. Und ja, das war halt schon so, wo mir eigentlich immer wichtig war. Aber bei uns war es damals in der DNL so, die in den neuen Jahrgängen, die hochkommen, die bekommen eine Nummer zugeteilt. Und dann bekam ich damals die 17. Und ja, dann bin ich in die erste Mannschaft. Da war die 17 frei, dann bin ich dabei geblieben. Und deswegen bin ich seitdem immer bei der 17. Und ja, man muss sagen, jetzt in Tölz, ich bin ja gar nicht wirklich gefragt worden. Ich glaube, jeder dachte, der will eh bleiben. Aber die 17 passt.
Warum, was wäre an der 9 so besonders gewesen?
Ja, auch nicht wirklich. Man muss sagen, früher waren halt schon ein bisschen so wie Paul Kariya, waren halt so Spieler, was schon ein bisschen aus meine Vorbilder waren. Der hatte die 9. Deswegen war halt die 9 schon ein bisschen groß, vor allem halt in meiner Kindheitszeit. Aber im Endeffekt habe ich jetzt keine Zahl, wo ich sage, das hat irgendwie wirklich eine Bedeutung für mich.
Dein größtes Vorbild, ich habe es gelesen, ist ja die 99, das ist ja auch nicht gegangen, weil die ist ja geblockt. Das nochmal ganz kurz. Nebenbei dann halt eine 9 nur. So. Verstehe schon. So ungefähr. So, dann kommt jetzt noch eine Frage von mir oder ein ganzer Fragenblock. Das schmücke ich gerne mal so ein bisschen aus. Aktuell ja das Sommertheater. Hast du das mitbekommen von Frankfurt, von Kassel?
Ja.
Genau, ich fasse mal kurz zusammen für die Zuschauer. Jan Frankfurt, Fritz Meier entlassen. Der sportliche Direktor wegen, ich zitiere, Vorfälle in der Kabine. Und das Gleiche, also nicht exakt das Gleiche, das ganze Trainerteam wurde in Kassel entlassen. Und haltet euch fest, nach Spiel 5 in der Finalserie, da stehen auch Vorwürfe im Raum, mit kein Essen hätten die Spieler bekommen. Und da ist jetzt erstmal so die Frage an dich. Wärst du jetzt in der Situation, wie geht man damit um, wenn auf einmal der Trainer weg wäre in der Finalserie? Ist das für dich eine zusätzliche Motivation oder wie würdest du mit sowas umgehen?
Boah, ist ganz schwierig. Wie gesagt, es ist auch ganz schwierig, darüber zu sprechen, weil außer die, die vielleicht dabei waren, weiß keiner wirklich genau, was ist passiert. Aber ich denke halt, wenn so eine Entscheidung fällt zu dem Zeitpunkt, muss halt schon irgendwas vorgefallen sein. Für die Spieler. Also ich glaube, für Kassel ist es einfach nochmal eine Chance jetzt. Wie gesagt, im Endeffekt sind sie mit dem Rücken zur Wand jetzt heute.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, ich bin an der Mannschaft nicht dran. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber ich glaube einfach, in Kassel ist einfach auch der Druck so immens nach dem Aufstieg. Die Sehnsucht ist so extrem und das sind wir wieder bei dem Thema, wo ich auch gesagt habe, es ist einfach nicht kaufbar, nicht planbar. Und das zeigt sich heute im Fall wieder, wie schwer sich die Mannschaft tut. Aber ja, jetzt vielleicht ist nochmal die Chance und dann sagen alle am Ende, ja, es war der richtige Move. Naja,
sehen. Genau, da hat, da möchte ich auch nochmal Grüße an einen anderen Podcast, nämlich Eisblock ausrichten. Da hat Simon Rentl, so damaliger Pressesprecher, was Gutes gesagt. Er wurde nämlich entlassen und nicht freigestellt. Somit ist das schon etwas Gravierenderes, aber alles Weitere wird man natürlich in den nächsten Tagen oder Wochen natürlich auf den sozialen Medien dann auch nochmal hören. Ja, dann noch eine weitere Frage von mir. Wie sehr beeinflusst es dich denn, wenn man zum Beispiel mit einem Trainer nicht kann? Oder vielleicht hast du es ja schon mal mitbekommen, dass andere Spielkameraden, die eigentlich gut sind, aber mit dem System nicht gut klarkommen. Wie sehr beeinflusst es jemanden?
Ja, ich finde das extrem unterschiedlich. Es gibt halt Spieler so und Spieler so. Manche lassen sich halt dann so oder versuchen halt dann die Ausrede immer bei anderen Sachen, ob es in der Trainer ist, ob das System ist oder keine Ahnung. Aber ich sag halt, in der Mannschaftssport ist halt immer mehr wie jetzt nur der Trainer oder nur das System. Und natürlich gibt es jetzt Sachen wie Spielanordnung, ob man halt offensiver spielt, defensiver spielt. Klar liegt es dem einen Spieler mehr, dem anderen Spieler weniger. Aber im Endeffekt muss man sich da durchbeißen, muss man sich beweisen. Und ich sage, es zeigt ja auch dann irgendwo auch die Stärke von Spielern, die sich anpassen können. und einfach auch dann nochmal weiterentwickeln können. Also okay, gut, ich nehme das System an, vielleicht leide ich dann Personal oder in der eigenen Statistik darunter, aber dem Team hilft. Und das muss man halt irgendwo dann ja separiert sehen. Und das ist immer die Frage, will das der Spieler oder will es der Spieler nicht? Das ist eigentlich so ein bisschen so die Meinung für mich dafür. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo Spieler mal Probleme haben mit Trainer. Da muss man eine Lösung finden und ja.
Ja, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Im Arbeitsleben kann man es zwar nicht so ummünzen, aber als normaler Arbeiter sagt man, hey, wenn ich mit dem Chef überhaupt nicht klarkomme, dann suche ich mir halt eine andere Arbeit. Aber klar, da ist es ein Teamsport, du hast einen Vertrag und es ist natürlich dann auch nicht gut für deine Vita, wenn du da jetzt einfach ein Jahr total versandelst. Also ist ziemlich schwer, das natürlich nachzuempfinden. Deswegen spannend, was du da berichtest. Ja, wir haben jetzt gerade über Kassel und Frankfurt gesprochen. Du als Spieler, hättest du jetzt halt angenommen einen Vertrag bei Kassel oder Frankfurt bekommen, wie sehr würde es dich da beeinflussen, so eine Außendarstellung und was man mitbekommt?
Boah, ich weiß nicht, ob es das nächste Jahr dann beeinflusst. Ich glaube, vor allem wenn du in der zweiten Liga nach Kassel gehst als Spieler, da weißt du, was erwartet wird, da weißt du, was los ist. Und ich glaube, da musst du davon ausgehen, dass nicht alles rosig ist. Und ja, in Frankfurt, wie gesagt, zu Frankfurt habe ich gar keine Infos oder auch, ich habe gar keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Aber ich denke, die werden sich neu aufstellen und wirklich für die Spieler vom nächsten Jahr wird da nicht viel überbleiben von dem Thema. Es wird eine neue Mannschaft sein mit einer neuen Führung und es geht auch weiter. Und ich glaube, das ist auch immer so, man sagt ja, der Verein ist ja auch immer größer wie die anderen Themen oder wie Personen, die da waren oder die gehen. Und deswegen glaube ich einfach, dass es in Frankfurt nächstes Jahr einfach für die Spieler nicht die große Rolle spielen wird.
Soweit, so gut. Dann kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich wer weiß denn sowas? Und da habe ich mal wieder ordentlich recherchiert und eine ziemlich schwere Frage gestellt. Oder stelle ich dir jetzt. Und zwar, wie viele deutsche Spieler wurden ab den Jahre 2000, also inklusive 2000, bis heute im NHL Entry Draft in Runde 1 oder 2 gepickt?
Wie viele deutsche Spieler? Runde 1 ja. und 2. Okay, du hast Dreisaitl, du hast Schützle, du hast Seider, du hast Reichel. Runde 1. Runde 1 oder 2, gell?
Runde 1 oder 2, genau.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja, es sind 10, ist aber auch eine wirklich schwere Frage, deswegen gibt es ja auch die Rubrik, also du hast ja schon 4 genannt, richtig, dazu im Jahr 2022 Julian Lutz, dann war sogar Peterka auch noch in der Runde 2, Dominik Bock, der in Frankfurt ist, Gogula, Darren Olver und Marcel Gotsch, um das mal fertigzustellen. Und
krass.
Genau, und ja, es sind wirklich einige gewesen, also ab dem Jahr 2000. Ich habe dann auch mal geschaut, Grubauer, also dein Kompagnon aus Rosenheim, genau, der war 2010 in der Runde 4 gedraftet worden. So, jetzt kommen wir für mich immer mitunter zum spannendsten Teil, nämlich noch den Ausblick in den anderen Stadien. Ja, aktuell spielt ja wirklich einiges. Fangen wir doch mal an bei der DL. Erstmal, verfolgst du überhaupt alles?
Natürlich verfolge ich alles. Es sagt also,
dachte ich mir.
Also ist es, was mich fasziniert und vor allem jetzt die entscheidenden Phasen. Mich interessieren alle drei Ligen. Ich habe auch aus allen drei Ligen schon jedes Finalspiel gesehen und ich muss sagen, ich tue mich heute extrem schwer, was ich mir anschaue. Aber ich denke, nach allem mit dem Vorfall in Kassel werde ich mir heute zweite Liga anschauen. Was mich einfach interessiert, wie wir gesagt haben, okay, wie reagiert die Mannschaft? Ist auch was mich ein bisschen interessiert, so was ändert sich. Aber ja, extrem spannend, alle drei.
Auf jeden Fall, dann fangen wir doch mal bei der DL2 an. Ich kann ja eins vorwegnehmen, ich fahre ja gleich sogar noch nach Regensburg, also wir nehmen heute am Dienstag auf. Ja, Regensburg kann es zu Hause machen, führen 3-2 im Serienstand gegen Kassel. Ja, deine Einschätzung erstmal, war es zu erwarten, dass die zwei im Finale sind und wer wird es im Endeffekt machen?
Also ich glaube, ich will den Regensburgern nichts vormachen. Ich bin eine absolute Wahnsinnssaison. Vor der Saison konnte keiner damit rechnen. Man muss halt sagen, es sind Spieler dabei, bei denen, die einfach ein Wahnsinnsjahr spielen. Und aber auch alle aus Mannschaft einfach, wie sie sich entwickelt hat. Also ich muss sagen, ich würde es Regensburg riesig gönnen. Ich glaube, ja, das ist ja auch wieder so, was man sieht, was im Eishockey möglich ist, wenn man als Team wächst. Aber man muss ja schon sagen, Kassel war der Haushohe-Favorit. Und ich sag, ohne den Trainerwechsel, glaube ich, hätte ich gesagt, okay, Regensburg macht es zu. Aber ich bleibe dabei. Ich habe auch davor schon gesagt, wir werden das Spiel 7 sehen. Und deswegen glaube ich, dass wir das Spiel 7 in Kassel sehen werden.
Spannend. Ja, dann schauen wir mal in die DEL. Ja, aktuell, damit hat man wahrscheinlich auch nicht gerechnet, Bremerhaven gegen Berlin. Hätte man das im Vorfeld gesagt, hätte es keiner unterschrieben. Serienstand aktuell 1-2. Erstmal wie immer erwartet und wer wird's machen?
Ja, ich glaube, man muss sagen, es sind wahrscheinlich durchs Jahr gezogen, da die zwei besten Mannschaften im Finale, wie gesagt, Erster gegen Zweiter, Bremerhaven, was die für Arbeit gemacht haben, Wahnsinn. Aber man muss sagen, auch Berlin nach dem letzten Jahr, wie die zurückgekommen sind jetzt. Ich glaube halt, dass es da einfach ein bisschen de facto Erfahrung macht und ich denke, dass sich Berlin den Titel holen wird.
Mhm. Letzten Podcast hat ja unser Head Coach ein bisschen auch über Bremerhaven ein paar Worte gesagt und du zählst ja auch auf Nachwuchs. Da will ich einfach mal dir die Frage stellen. Ja, Bremerhaven, ich habe es mir rausgeschrieben, nur 7 Deutsche. Der Rest Kontingentstellen oder 2 Flaggenspieler. Und es ist von diesen 7 Deutschen nur einer aus dem eigenen Nachwuchs, nämlich Büsing, der aber auch in Köln ausgebildet wurde. Wie stehst du zu sowas?
Ja, muss ehrlich sagen, es ist nicht das, was ich vom deutschen Eishockey mag und erwarte. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist an der DL wird es auch immer schwieriger, du sagst wirklich, du baust auf dem eigenen Nachwuchs, da muss ja der Grundstock schon passen, das ist ja ein Prozess von Jahren dann, wo es auch von unten anpassen, aber es ist einfach schwierig, aber ich sage halt schon einfach auch, wenn man einfach reine deutschen Sektor sieht, ja, es sind ja schon andere Mannschaften in der DL, wo ich sage, so geht's auch, natürlich ist es auch eine Kostenfrage, ich verstehe auch Bremerhaven, dass sie sagen, dass der Weg für sie halt einfach der einzige machbar ist, um konkurrenzfähig zu sein. Aber natürlich bin ich ja schon eher Fan davon, viele deutsche Mannschaften zu sehen.
Kann ich absolut so unterschreiben. Dann schauen wir noch in die Oberliga. Platz 1 gegen Platz 1, Weiden gegen Scorpions, 2-2 Serienstand, wirklich auch eine unfassbare Serie mit Comeback-Qualitäten von den Scorpions. Ja, wie immer, erwartet oder wie geht's aus?
Ja, ich sag, wenn man schon die Vorsaison gesagt hätte, 2 Teams zu tippen, sie da bei Hannover Weiden gewesen. Glaube ich schon extrem, was die für Qualität im Kader haben beide. Mhm. Ich habe ein Spiel gesehen, das ist das dritte Spiel, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, wie Hannover da zurückgekommen ist. Also das war einfach nochmal ein kleiner Momentum-Change jetzt und ich denke schon, dass Hannover eigentlich einen Vorteil hat. Also ich lege mich fest, der das Spiel heute gewinnt, der wird am Ende aufsteigen.
Das sagen viele auch gerade im Forum, zum Beispiel auf ESBG. Ja, spannend. Danke, dass du es mal gesagt hast. Ich will die anderen Sachen nicht unterschlagen. Und zwar der DEB. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Es gab ja schon 4 Vorbereitungsspiele. 2-mal gegen Tschechien in Tschechien, wo man 2-mal verloren hat. Einmal mit 0-3 und 2-4. Dann gab es 2 Spiele gegen die Slowakei zu Hause, wo man das erste mit 7-3 und das zweite mit 4-5 nach Verlängerung verloren hat. Jetzt folgen noch 4 Vorbereitungsspiele. Am 25. und am 27. gegen Österreich sowie am 4. und 6.5. gegen Frankreich. Ja, wir sind ja Vize-Weltmeister. Und wenn man jetzt so die Vorbereitung so anschaut, was sagst du, ist dieses Jahr drin in Ostrava?
Boah, das ist ganz schwierig. Ich sage halt, ich glaube halt einfach, dass die Erwartungen nach dem letzten Jahr halt einfach auch mittlerweile andere sind. Und wenn man halt mittlerweile auch ansieht, wie groß einfach die Auswahl für Bundestrainer ist an Topspielern in Deutschland, ist dann auch eine andere Nation. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die wieder ein erfolgreiches Turnier spielen, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein langer Weg. Und natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie in welchem Line-Up kommen die anderen Mannschaften, welche NHL-Spieler aus Deutschland kommen noch dazu. Das sind einfach noch Faktoren, die noch ein bisschen unbekannt sind. Und deswegen, ja, ist schwierig, da irgendwas zu sagen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie wieder in die Endspiele kommen, weil es einfach auch geil ist, nochmal anzuschauen. Und dann ist nichts mehr los im Eishockey außer WM. Und ich freue mich, noch ein paar coole Spiele da zu sehen. Und ich hoffe einfach, dass Viertelfinale erreicht wird. Und dann ist wie immer alles möglich, wie man es gesehen hat letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir den Spielplan schon mal angeschaut. Ab 10.05. geht's los. Das Auftaktspiel natürlich dann direkt ein Kracher gegen Slowakei. Ich habe mir selber auch schon 4 Karten gekauft. Also ich bin ja überall immer unterwegs. Also ich war auch auf die Weltmeisterschaft. Slowakei freue ich mich auch schon riesig drauf, weil die haben nämlich einen Zug extra, der dorthin fährt. Deswegen sind die Spiele gegen die Slowakei alle immer direkt ausverkauft gewesen. Also sehe ich natürlich mit Tschechien und natürlich den üblichen Bekannten wie Kanada, Schweden, die lasse ich jetzt mal außen vor, tatsächlich auch als sehr, sehr starke Konkurrenz. Ansonsten hat man natürlich jetzt mit, sage ich mal, mit der Gruppe, mit Kasachstan, Polen, Frankreich, sage ich mal, wenn man mitspielen will, muss man die natürlich dann auch locker weghauen. Ja, und dann hat man natürlich wieder mal Slowakei, Schweden, USA, mit dem man sich dann natürlich wieder streitet. Schweden ist eigentlich durch unsere Kragenweite, aber wir haben ja gesehen, es ist alles möglich. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die WM und auf die Gruppenphase, wo ich mir auch, wie gesagt, einige Spiele dann auch live vor Ort anschauen werde. Freue ich mich riesig drauf. Ja, zu guter Letzt, ja, ich muss es fragen, schaust du auch noch NHL?
Eigentlich nur immer Highlights. Also natürlich, wenn es so Spiele ist, wie vorgestern war, wo 18:30, schaue ich mal rein. Aber es sind einfach zu viele Spiele aktuell noch, um das wirklich so intensiv zu verfolgen. Aber hinten raus dann so Halbfinale, Finale, wenn es wirklich um den Cup geht, dann steige ich gleich auch immer wieder ein. Aber so Highlights schaue ich mir immer an. Natürlich habe ich auch meine Favoritenteams. Ich bin gesagt, ich würde es einfach Leon Dreisaitl und einfach McDavid, das sind einfach Spiele. Aber ich sage, es sind einfach Spiele, die brauchen mal so einen Cup für ihre Veränderung im Leben. Mhm. Und deswegen wäre es einfach cool, Edmonton einfach heuer mal beizusehen.
Ich bin auch ein Edmonton-Fan, die spielen gerade gegen die LA Kings, haben ja 1-0 gewonnen, wo Dreisaitl im Übrigen auch ein Tor, eine Vorlage gemacht hat. Der nächste Gegner wäre dann, soweit ich es richtig gesehen habe, entweder Vancouver oder Nashville. Ist natürlich, ja, ich meine, man muss alle besiegen, jetzt halt hier in der Conference, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Sind im Übrigen die einzigen Deutschen, die noch mit dabei sind, die anderen sind alle raus, also Peterka war ja bei Buffalo, dann die Senators mit Stützle, dann war bei den Red Wings, wir haben vorhin angesprochen, Seider, die Blackhawks, der Reichel, bei den San Jose Sharks ist der Sturm raus und bei den Kraken Grubauer und natürlich Suba, der jetzt bei den Coyotes ist, somit, wenn man als deutscher Fan noch damit dabei sein möchte, dann nur noch bei Edmonton. Gut, dann lasse ich da mal die Prognose raus und ja, bedanke mich auf jeden Fall für den sehr kurzweiligen Podcast, der eine Stunde ging, aber sich wirklich ganz kurz angefühlt hat. Vielen, vielen, vielen Dank.
Super, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne, will ich sagen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in der kommenden Saison. Einen guten Start ins Sommertraining. Und ich weiß nicht, falls du noch was loswerden willst, gerne. Ansonsten verabschiede ich mich.
Ja, wie gesagt, ich freue mich einfach riesig, alle kennenzulernen, aber auch die Leute drumherum. Ich habe auch mitgekriegt, Dauerkartenvorverkauf läuft. Sichert eure Karte. Wir werden das Team einfach uns reinhauen. Und einfach versuchen, einfach die Leute mitzunehmen. Und dann hoffe ich, dass wir einen guten Saisonstart haben und viel Spaß am Heuer.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann verweise ich nochmal, ihr könnt alles in den Shownotes sehen, alle Social-Media-Kanäle, unter anderem dann auch der leckere Kanal von der Liebhaberei von dir. Bewertet auch gerne den Podcast und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ciao, servus.
Ciao, ciao.